Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute wollen wir uns mal über ein Thema unterhalten, was natürlich auch was mit der Pandemie zu tun hat. Wir kommen ja langsam, aber sicher hoffentlich zu einem Ende der Pandemie. Was weiß man nie so ganz genau. Aber deswegen ist es mal Zeit, so ein kleines Resümee zu ziehen. Was ist denn im Rahmen der Kommunikation im Rahmen dieser Pandemie gut gelaufen? Was hätte man besser machen können? Und dazu bin ich mit Uwe Kurs von Impact verabredet. Hallo, Herr Kurs.
Hallo, Herr Burr, grüß dich.
Herr Kurs, fangen wir doch mal an, gehen wir gleich mal in die Vollen. Wie ist denn, wenn Sie mal der Pandemie-Kommunikation eine Note geben sollten? Bleiben wir mal bei den Schulnoten. Wie schneidet sie denn so ab?
Ich glaube, das ist eine komfortable 5, oder? Wenn wir jetzt bei Schulnoten sind.
Weiterkommen ist gefährdet sozusagen.
Ja, also die Versetzung wäre auf jeden Fall gefährdet. Ich kenne mich da aus meiner Schulzeit. Aber es gibt Potenzial für eine gute 4-. Wollen wir noch ein bisschen dran
haben. Also ist die Hoffnung ist noch nicht ganz vorbei. Okay.
Ja, absolut, absolut.
Aber 5 ist ja mal was. Wie kommt es denn aus Ihrer Sicht dazu?
Also ich glaube, letztendlich kann man ja so ein bisschen besichtigen, wie sich im Lauf der Pandemie so eine latente Verunsicherung in der Bevölkerung breit gemacht hat. Und eigentlich die politischen Entscheider und die sogenannten Experten einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet haben. Ein gutes Beispiel ist ja AstraZeneca, also die Tatsache, wie mit einem Impfstoff in der Akzeptanz umgegangen worden ist und wie man eigentlich ohne Not, meine ich, dazu beigetragen hat, hier wirklich die Leute völlig kirre zu machen. Und selbst bis zum heutigen Tag es so ist, dass doch viele, die sich impfen lassen könnten, so verunsichert sind, dass sie lieber einen Impftermin verstreichen lassen.
Was meinen Sie damit genau? Also es gab ja eine Geschichte, wo es dann zu diesen Thrombosen gekommen ist, wo einige wenige Leute verstorben sind und wo dann schon einige Länder innerhalb der EU gesagt haben, wir stoppen jetzt sofort. Deutschland hat eher zu den Ländern gehört, die ein wenig hinterher waren, aber die dann auch gesagt haben, wir stoppen jetzt erstmal und warten mal ab, was die EMA sagt. Fanden Sie das erstmal richtig? Fanden Sie das falsch? Dann kommen wir zur Kommunikation.
Genau, also ich würde, glaube ich, trennen wollen, was faktisch passiert ist, weil ich bin kein Mediziner, bin auch kein Virologe, von daher würde ich mir kein Urteil anmaßen, wie man da vorzugehen hat. Es gibt andere Fälle, die man jetzt irgendwie zumindest da mitgekriegt hat, wo es so war, dass man weiter verimpft hat und dann quasi geprüft hat. Das war ja auch so ein bisschen die Einschätzung von Fauci in den USA, dass man im Prinzip beides machen kann. So, wir sind hier anders vorgegangen. Mir geht es mehr um den kommunikativen Aspekt.
Okay.
Ich glaube, dass dieser Einschnitt und auch dieses Stoppen des Impfens und den Impfstoff erstmal zu überprüfen, einfach schlecht verkauft und vermittelt worden ist. Also weniger verkauft, sondern mehr vermittelt worden ist. Also die Information war, der Spannungsbogen war zwischen völliger Hysterie, auch medialer Hysterie und ganz, ganz wenig wirklich solider, fundierter Information, mit der du als Konsument irgendwas anfangen konntest. Und dazwischen changierte das dann so ein bisschen hin und her. Aber es ist eigentlich nur symptomatisch für eine Informationspolitik und für eine Kommunikation über die gesamte Pandemie hinweg.
Was mir dabei aufgefallen ist, ist noch eine Pressekonferenz der EMA, die ich da zur Erinnerung habe am Ende dieser Woche, nachdem der Impfstoff gestoppt wurde, wo dann gesagt wurde, die Risiken sind zwar ein bisschen erhöht, aber eigentlich ist er sicher. Und die Folge war, dass man jetzt nochmal den Packzettel sozusagen ändert. Wo ich nur dachte, naja, was soll denn das jetzt? Jetzt haben sie in der Woche irgendwie Zeit gehabt und das Ergebnis ist, man schreibt noch eine weitere Notiz auf den Nebenwirkungszettel. Das kann es doch wohl nicht sein.
Ja, also wie gesagt, das Werbepublikum in der allgemeinen Öffentlichkeit nimmt sowas, ich darf das mal so flapsig sagen, am Ende, wenn das am Ende von so einem Prozess und von so einem Einschnitt steht, dann fühlst du dich eigentlich latent verarscht. Also wenn du zu deinem Arzt gehst und der dir AstraZeneca anbietet, dann kriegst du noch einen Hinweis darauf, dass du gegebenenfalls Venenthrombosen kriegen könntest. Und danach kriegst du es dann verimpft. Also ich meine, das kann ja nicht so ernst sein. Ja,
so. Was wäre denn die Alternative gewesen?
Ja, die Alternative wäre von Anfang an gewesen, glaube ich, dass man sich bewusster und klarer darüber gewesen wäre, dass es, um auch mit so einer Pandemie umzugehen und die Menschen mitzunehmen auf die Reise, dass es notwendig ist, wirklich eine klare Kommunikationsstrategie zu haben, bei der du informierst, aber auch Narrative setzt und den Leuten erklärst und antizipierst, wie ist das Verständnislevel da draußen? Überfordere ich die Leute teilweise? Und wie kriege ich so ein bisschen meine Experten und die ganzen politischen Entscheider eingehegt, damit man eben nicht so eine Kakophonie produziert von ganz unterschiedlichen Botschaften und überlässt im Prinzip dem Multiplikator soziale Medien und Medien insgesamt sozusagen das Narrativ da draußen. Und das ist ja passiert. Ein gutes Beispiel, aktuell, haben wir gerade gestern im Vorgespräch schon mal drüber geredet, wo man sich anguckt, man hört jetzt ab und an mal, dass wir pro Tag 1 Million, welche Impfstoffe auch immer, verimpfen. So, das wird so am Rande irgendwie erwähnt, so nach dem Motto, es hätte noch schlimmer kommen können.
Tolle Leistung eigentlich, ne?
Ja, und in den USA hat Joe Biden, nachdem sein Vorgänger es ja nur wirklich gegen die Wand gefahren hat, auch kommunikativ gegen die Wand gefahren hat, indem er es negiert hat, der hat es hinbekommen, dass plötzlich Impfen für die ein Teil des nationalen Selbstbewusstseins geworden ist, so nach dem Motto, wir schaffen hier pro Tag aber mal locker 3 bis 4 Millionen. Und das Ganze so einen positiven Spin bekommen hat. Hier in Deutschland sind wir immer noch so weit, dass die Impfkampagne eigentlich latent als negativ gesehen wird. Und ehrlich gesagt, im Kommunikationsverhalten muss man sich schon anstrengen, um so einen Effekt hinzukriegen.
Ich fand in diesem Bereich ganz spannend, welche Motive es bei dieser Impfkampagne zu sehen gab. Also zum einen war ja Günther Jauch zu sehen, das Testimonial, der jetzt erkrankt ist und der noch gar nicht geimpft war. Das ist schon mal ganz erstaunlich. Und dann wurde aber als Motiv eine Schulter gezeigt, auf der ein Pflaster zu sehen ist, wenn ich mich richtig erinnere. Das hat ja nichts mit Vorwärtsblicken im Sinne von dir erzählen eine Geschichte, was passiert, nachdem du geimpft bist, nämlich dass du einfach geschützter bist zu tun, sondern da sieht man erstmal nur ein Pflaster. Das fand ich irgendwie ein ganz spannendes Beispiel dafür, was die, glaube ich, eben sagten.
Absolut, glaube ich auch. Also ich finde, das, was da von Regierungsseite an Kommunikation betrieben worden ist, auch an Werbe und Werbemotiven und so weiter, finde ich in der Beurteilung, würde ich sagen, das passt ganz gut in die 90er Jahre, aber wen willst du damit erreichen? Also auch die Auswahl der Testimonials im Rahmen der Impfkampagne. Ne? Also Jauch ist ja noch einer von denen, wo du das Gefühl hast, dass das einer auf der aktuellen, der noch aktuelle Relevanz besitzt. Genau, Uschi Glas zum Beispiel, würde ich sagen, ist die eine geeignete Person, ohne ihr da zu nahe treten zu wollen, für eine Testimonial-Kampagne, mit der du Leute motivieren willst und die positiv nach vorne irgendwie den Blick richten soll. Ich glaube, nein. Und alles, was du da gesehen hast und was du da siehst, ist wirklich extrem altbackener Krempel.
Ich würde noch mal gerne auf dieses Einhegen von Meinungen zu sprechen kommen, was Sie eben angedeutet haben. Bei einer Krise in einem Unternehmen ist ja die Anzahl der Leute, mit denen man dort sprechen muss und die dort auch von Unternehmensseite aus was sagen können, die ist ja relativ begrenzt. Der Unterschied hier ist ja, dass es einfach sehr viel mehr Leute gibt und dass dann auch auf einmal Spezialisten aus der Deckung kommen, von denen man gar nicht wusste, dass sie überhaupt Spezialisten sind. Und man kann ja noch irgendwie ein Einhegen versuchen innerhalb der Regierung. Darüber können wir auch gleich nochmal sprechen. Wer hat denn da überhaupt was gesagt? Aber dann kommt dann ein Herr Professor Kekulé aus der Deckung und erzählt, dass das, was Herr Professor Drosten erzählt hat, ja jetzt nicht ganz stimmen könnte. Dagegen können Sie ja relativ wenig tun, oder? Weil wenn Herr Kekulé sich dazu äußern will und die Medien das bereitwillig aufgreifen, wird es schwierig.
Absolut. Wobei ich glaube, ehrlich gesagt, das Dilemma haben Sie ja bei jeder weitreichenderen Kommunikationskampagne. Die entscheidende Frage ist dabei, wer ist in der Lage, das Narrativ irgendwie vorzugeben und zu bestimmen? Und dazu gehört die Fähigkeit, schnell zu reagieren, also auch mit Informationen zu reagieren, wenn falsch oder sagen wir mal, Meinungsbilder stärker im Vordergrund stehen. Und wir haben in Zusammenarbeit mit einer Hochschule ja mal so ein bisschen reingeguckt und analysieren lassen, wer sind denn eigentlich die Treiber in der Kommunikation in der Pandemie gewesen? Und dabei ist letztendlich rausgekommen, dass 70% der Beiträge in Medien sind meinungsgetrieben. Das heißt, die Experten, also egal ob das Streeck oder Kekulé oder Drosten ist, sind die Impulsgeber für Berichterstattung gewesen. Keine wissenschaftlichen Studien, keine Studienergebnisse oder Faktisches, sondern Meinung. Und du musst...
Ja, Drosten haben wir schon gemacht, oder? Also in diesem Podcast von Drosten beim NDR, glaube ich, war das. Da habe ich jetzt nicht jede Folge gehört, aber da kann man auch irgendwie drüber streiten, ob das so angemessen war, ob das jeder verstanden hat. Aber ich habe das so in Erinnerung, dass er da durchaus relativ intensiv auch auf Studien hingewiesen hat und die jeweils als Quellen zitiert hat.
Ja, ja, klar, Logo. Also nochmal, es geht mir nur darum, denen zu unterstellen, dass sie das jetzt bewusst so gemacht haben, sondern eine mediale Berichterstattung folgt eigenen Gesetzen. Also irgendeine Studie, die wenig spannend und dramatisch ist, die kannst du ganz schlecht medial verkaufen. Also wirst du immer versuchen zu gucken, wo ist denn hier ein Spin drin, den ich dem Publikum nahebringen kann. Und Dramatik und persönliche Relevanz sind Tools, die unheimlich gut funktionieren im Verkaufen von Medien und im Verkaufen von Stories. Und dann entsteht so ein Daueralarm, der nicht unbedingt intendiert ist von den Experten. Nur der Punkt ist, dass Experten und auch Politiker Hilfestellung brauchen, weil sie eben keine Experten sind in Sachen von Multiplikation im öffentlichen Raum, sondern eine ganz andere Expertise mitbringen. Also mein Lieblingsbeispiel zu Professor Drosten, den ich ansonsten in seinem Podcast durchaus sehr unterhaltsam und auch informativ fand, das ist gar keine Frage. Aber eine meiner Lieblingsszenen mit ihm war Maischberger, glaube ich, Talkshow, beste Sendezeit. Frau Maischberger fragt den Drosten, das war noch ziemlich am Anfang der Pandemie, fragt ihn und sagt, sagen Sie mal, Herr Professor Drosten, wie schätzen Sie die weitere Entwicklung ein? Dann mal kurze Pause und dann sagt Herr Drosten, ich glaube, es war im O-Ton so, sagt er, ich glaube, dass das, was vor uns liegt, noch viel, viel schlimmer ist als das, was wir uns vorstellen können. Dann macht er eine kurze Pause, dann ist ihm aufgefallen, dass das jetzt vielleicht ein bisschen hart war. Dann sagt er, aber es gibt keinen Grund, in Panik zu verfallen.
Ja, klar, logisch. Wenn man sowas sagt, dann muss man auch nicht in Panik verfallen.
Ja, so, also, und der hat das hundertprozentig ja nicht bewusst gemacht. Aber das, was mir so ein bisschen von Anfang an gefehlt hat und wo ich auch finde, dass das größte Defizit liegt, ist, dass die Bundesregierung und dass die politisch Verantwortlichen sich darüber im Klaren waren, du brauchst eine Kommunikationsstrategie, die Experten und andere Handelnde einbindet. Und damit ist nicht gemeint eine Gleichschaltung von allen, sondern du musst dir darüber im Klaren sein, du musst versuchen, das Narrativ zu bestimmen. Du musst aufpassen, wie, und das ist eine Frage des Monitorings, welche Stories laufen da draußen, was läuft in den sozialen Netzen, und dann musst du Informationen dagegen setzen, um zu verhindern, dass das so eine Eigendynamik kriegt. Und ehrlich gesagt, es gibt genügend Experten, die wissen, wie öffentliche Meinung, und das ist ja nun Teil unseres Kerngeschäftes in Kommunikationsagenturen, Meinungsbildungsprozesse letztendlich ablaufen und welche Rolle Medien dabei spielen und wie die das multiplizieren. So, und ehrlich gesagt, das habe ich so ein bisschen vermisst bis zum heutigen Tag.
Kommen wir mal so langsam zum Ende, und da würde ich noch mal gerne kurz auf die Rolle der Bundesregierung oder auch der Fraktionen zu sprechen kommen. Wenn ich mal so die Rolle von Frau Merkel mir anschaue, hat sie das, glaube ich, im ersten Teil der Pandemie ganz gut gemacht, indem sie sich da, ich glaube, mindestens einmal direkt via Fernsehen an die Bürger gewandt hat. Und in den letzten Monaten habe ich mich gefragt, welche Rolle spielt Frau Merkel überhaupt? Welche kommunikative Rolle spielt sie überhaupt? Weil man sieht regelmäßig die Pressekonferenzen von Herrn Wieler und Herrn Spahn, aber Frau Merkel taucht nach meiner Wahrnehmung, bitte korrigieren Sie mich, nicht mehr wirklich so richtig auf. Oder täusche ich mich da?
Nö, das ist, glaube ich, schon so. Man hat so das Gefühl, Frau Merkel ist jetzt am Auslaufen irgendwie. Also Natürlich.
Erinnern Sie aber nicht, dass sie nicht mehr dicht ist. Ja, das wollen wir gleich mal aufräumen damit.
Absolut. Aber du merkst, dass sie natürlich das Feld anderen überlässt. Und ich muss ganz ehrlich, ich stimme hinzu. Ich glaube, am Anfang, ihre Fernsehansprache, die sie da gehalten hat, am Anfang der Pandemie, war, nachdem alle ganz aufgeregt waren, das erste Mal, dass sie verstanden haben, worum es hier eigentlich geht. Nämlich unser Gesundheitssystem und die Kapazitäten im Gesundheitssystem zu schützen. Das ist der Bezugspunkt. Und das hat sie in der Folge immer wieder versucht, dann auch mal deutlich zu machen. Aber sie hat, meine ich, dann doch letztendlich in den vergangenen Monaten eigentlich so ein Stück weit das aus der Hand gegeben. Vielleicht auch aus Frust über die Abstimmungsprozesse auf politischer Ebene, die nun extrem komplex und schwierig sind. Aber sie hat sich deutlich zurückgezogen und auch Spahn und Wieler halt das Feld überlassen. Und wer mal einen Blick in die Apokalypse werfen will, der muss sich ja nur die Pressekonferenz von Wieler und Spahn zusammen angucken, allein schon und den Ton einfach wegdrehen und mal nonverbal gucken, wie die kommunizieren. Und dann weißt du schon, so muss das sein, wenn uns das Ende der Welt angekündigt wird oder so, teilweise. Ob sie sich damit einen Gefallen, also ob sie uns damit einen Gefallen getan hat, sei jetzt mal außer Acht gelassen. Ich glaube, nein. Ist schmerzlich vermisst worden eigentlich, gerade in den letzten Wochen und Monaten.
Also ich finde natürlich, da muss ich an der Stelle mal Spahn und Wieler so ein bisschen in Schutz nehmen. Es ist natürlich immer eine ganz schwierige Geschichte. Auf der einen Seite hat es natürlich gefehlt, mal so eine Perspektive zu öffnen, im Sinne von, wo geht es denn hin und wo ist denn am Ende des Tunnels. Aber fairerweise muss man ja nun sagen, nachdem am Anfang des Jahres die britische Mutante kam, die nun wirklich niemand sehen konnte, gab es auch relativ wenig Licht am Tunnel.
Also bei Spahn würde ich auch ihm persönlich keinen Vorwurf machen. Nur der Punkt ist natürlich der, wenn du Ankündigungen machst, die du immer wieder einkassieren musst, Stichwort Impfkampagne, dann weißt du einfach, dass du damit eine Medienkampagne anschiebst, die natürlich einen negativen Spin hat. Ist doch völlig klar. Also das war schon klar, als er das gesagt hat, habe ich mir schon gedacht, wenn das, und da muss man einfach sagen, wenn man dagegen Bidens Leute anguckt, dann merkst du, irgendeiner von denen hat mit dem Expertengremium geredet, hat gesagt, sag mal Fauci, was hältst du für realistisch, was kriegen wir da hin? Dann haben sie einen Logistiker gefragt, dem sie die gleiche Frage gestellt haben, wie viele Impfdosen können wir denn bei den Leuten im Oberarm unterbringen? Und dann hat er sich hingestellt und hat gesagt, in meinen ersten 100 Tagen will ich 100 Millionen verimpft haben. Punkt. Da kann jeder was mit anfangen, auch alle die jetzt die wissenschaftlichen Hintergründe und Zusammenhänge nicht weiter verstehen. So. Und dann kommt er am Schluss raus und nach 100 Tagen und macht eine Bilanz und sagt, Kinder, wir haben 220 Millionen verimpft, ihr habt das großartig gemacht. So. Das ist eine ganz profane, ganz einfache Nummer, die super gut funktioniert und dafür sorgt, dass sowohl Medien als auch in den sozialen Netzen da drüben plötzlich irgendwie alle sagen, Sleepy Joe hat aber an der Stelle echt einen guten Job gemacht.
Herr Groß, wir könnten jetzt noch über die Tatsache reden, dass die Deutschen dann auch so gründlich sind, weil natürlich, um die Masken zuzustellen, musste man erst noch einen Gutschein bekommen, der von der Bundesdruckerei angefordert wurde. Wir könnten jetzt noch auch, glaube ich, eines Ihrer Lieblingsthemen darüber sprechen, über die Runde von Kanzleramt und Ministerpräsidenten und Präsidentinnen. Mhm. Das lassen wir jetzt aber einfach sein. Ja, wir machen jetzt einfach Wochenende, okay?
Genau. Finde ich eine gute Idee. Und wir hoffen auf einen positiven Impfausgang und dass das Licht am Ende des Tunnels jetzt endlich mal heller wird und die Zusagen auch so eintreffen.
Und wir gucken mal, ob dann im nächsten Jahr eine Versetzung doch irgendwie einfacher möglich ist.
Absolut.
Alles klar. Herr Kurs, vielen Dank.
Ciao.
Tschüss. Mir auch. Danke. Tschüss. Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.